Hallo und herzlich willkommen bei Und Aus.
Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein.
Und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
Ein Gespräch über den Tod
und das Leben. Einsatzkräfte werden dann traumatisiert, zum Beispiel, wenn sie sich vor Ort handlungsunfähig erleben. Dann ist das eine große Gefahr. Hilflosigkeit ist das überhaupt das pathogenste, das krankmachendste Gefühl. Informationen oder ein Gesicht, ein Bild, ein Namen strukturiert das ja. Also Information reduziert auch Hilflosigkeit. Aber den Tod annehmen würde bedeuten, jeden Tag im Leben Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann quasi. Und das hat es gezeigt für ein Trauma, weil das überflutet dann so stark im Gehirn. Ich kann mich selber nicht dazu verhalten, ich bin nicht mehr handlungsfähig. Und das bedeutet für die Leute natürlich emotionale Schubumkehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Und Aus. Hallo Martin.
Hallo Alexandra.
Hi Martin, wir melden uns abseits unseres üblichen Intervalls, also nicht wie gewohnt am zweiten Donnerstag im Monat, sondern eben erst jetzt und so unregelmäßig wird es voraussichtlich auch bleiben. Das hat mehrere Gründe, allen voran, dass wir nicht immer die gleichen Zeitfenster zur Verfügung haben. Wir sind beide gut beschäftigt und dann bin ich auch erst einige Male krank gewesen und schon ja sind alle Zeitpläne umgeworfen. Umso schöner, dass es jetzt klappt. Martin, die Frage ist noch erlaubt. Bist du gesund und gut im neuen Jahr angekommen?
Ja.
Ja.
Komplett.
Komplett. In deinem ganz persönlichen Jubiläumsjahr.
Oh, herrlich.
Okay, ich merke schon, da bist du beim Verdrängen.
Ja, aktives Verdrängen.
Worüber ich heute mit dir sprechen möchte, ist eine Situation, in der viele von uns bestimmt schon waren oder auch immer wieder kommen können. Und zwar die, dass man an einer Unglücksstelle vorbeikommt bei einem schlimmen Verkehrsunfall. Vielleicht ist man davor auch schon einige Zeit im Stau gestanden, hat sich gefragt, was passiert sein könnte. Meist sind es dann nur kurze Eindrücke oder Fragmente, die man zu sehen bekommt. Einsatzfahrzeuge, Blaulicht, verunfallte Autos oder so wie mir vor wenigen Wochen passiert, dass man Einsatzkräfte sieht, die einen Sichtschutz vor die Unfallopfer halten, damit deren Privatsphäre geschützt bleibt, während sie an Ort und Stelle erst versorgt werden. Aber natürlich auch, um den Vorbeifahrenden mitunter verstörende Anblicke zu ersparen. Und dass das alles aber trotzdem verstörend sein kann, darüber möchte ich heute mit dir sprechen. Du persönlich bist ja bei vielen Einsätzen schon dabei gewesen, hast vieles gesehen, meistens warst du da aber in einer Funktion.
Ja, meistens war ich Sanitäter vielleicht oder Bestatter, ja.
Ja, genau. Und auch Notfallpsychologe, hast du mir erzählt.
Ja, aber da waren wir da, wo waren zum Beispiel von dieser Krisenhilfe damals, bis wir da hinkommen, ist das schon, ja. Ist es meistens schon so weit geregelt, dass man, wie du gesagt hast, die Einsatzkräfte, die anderen da das abschirmen oder dass man schon wo einen Raum hat und mit den Nichtverletzten oder so da.
Und wie hast du das für dich alles so verdaut? Also wenn man so viel gesehen hat, man weiß ja nie, was einem erwartet.
Naja, das ist ein Unterschied, ob ich in irgendeiner Rolle wohin fahre oder in einer privaten Situation bin. Zum Beispiel, wenn man jetzt in einer Bestattung arbeitet mit fünf, und weil es nur fünf Menschen sind, die dort arbeiten. Oder wenn man beim Roten Kreuz als Sanitäter ist oder bei der Feuerwehr als Feuerwehrfrau oder Mann oder Polizistin. Diese Institutionen könnte man bezeichnen als soziale Systeme. Ne? Also so ein Krankenhaus, Rettungsdienst, Organisation, Bestattung und wenn es nur fünf Leute sind, die dort arbeiten, könnte man sagen, es ist eine soziale Institution. Der Staat Österreich könnte man sagen, es ist eine soziale Institution. Und die wichtigste Aufgabe von sozialen Institutionen ist die, den Menschen, die sich darin assimilieren, zum Beispiel Menschen, die jetzt beim Roten Kreuz zum Beispiel als Sanitäterin da arbeiten, ehrenamtlich, so wie ich damals, die wichtigste Funktion dieser sozialen Systeme ist die, den Menschen darin zu helfen, Angst abzuwehren. Das ist die wichtigste Funktion sozialer Systeme. Man kann das gut nachvollziehen, vielleicht mit einem Beispiel. Stell dir vor, Sanitäterin hat Nachtdienst im Rettungsdienst und um 3 Uhr nachts geht der Alarm los, es ist ein Verkehrsunfall passiert und man rückt dort aus, es fahren 2, 3 Rettungsautos hin, ein Notarztwagen, die Feuerwehr, die Polizei, vielleicht nur eine praktische Ärztin, keine Ahnung. Die Einsatzkräfte steigen dort aus, unsere Sanitäterin, und jeder wird wissen, was zu tun ist irgendwie. Da Infusion herrichten, Notärztin assistieren, dieses, jenes, bis zum Schluss. Mhm. Und dann wird dieser Einsatz abgewickelt irgendwie, fahren die dann nach Hause, die Einsatzkräfte, zurück zur Dienststelle. Und sie werden das Auto wieder herrichten, das Einsatzfahrzeug wieder fit machen, werden sie vielleicht dann noch zusammensitzen, werden über diesen Unfall sprechen, über Abläufe des Unfalls, ne, werden mit den Kollegen reden, ah, hast du diesen einen Verletzten gesehen, nein, ich war ja bei dem anderen Verletzten, ne, und so, und die waren dann bei dem Feuerwehrmann da vorne und so weiter und so weiter. Und vielleicht war das ein Unfall mit 4 Schwerverletzten, blutüberströmt auf der Bundesstraße liegend, 3 vermutlich tot. Mhm. Und selbe Geschichte, nochmal. Unsere Sanitäterin hat nicht Nachtdienst, sondern ist bei einer Freundin zu Besuch, bei einer Geburtstagsfeier, und fährt um 3 in der Nacht alleine von dort heim und kommt als erstes an diese Unfallstelle. Okay. Und da liegen 4 Leute, blutüberströmt, 3 vermutlich tot, und sie ist einmal fix 10, 15 Minuten alleine dort, bis irgendwer kommt. Das wird im Erleben vor Ort und im Verarbeiten hinten noch völlig was anderes sein als im Fall 1, wenn es im Dienst ist. Und im Fall 1 können wir sehr gut spüren, wie diese Rolle, diese soziale Institution hilft, Angst abzuwehren durch Sprache, Kleidung, Verantwortungshierarchien, Handlungsabläufe, die man standardisiert hat und so weiter. Mhm. Also das ist dieser Unterschied. Nichtsdestotrotz.
Entschuldigung, dass ich da ins Wort falle, aber ich finde es total interessant, dass du sagst, Angst abzuwehren, nämlich dass das auch für die Person selbst wirkt und nicht nur für das Umfeld, dass es bei mir als Vorbeifahrende Angst abwehren kann, wenn ich dort die Einsatzkräfte sehe, eben mit allem von dir genannten Abläufen, die Einsatzkleidung und so weiter. Mhm. Das ja, aber dass es auch bei ihnen selbst dann die Angst abwehren kann, ist sehr spannend, habe ich noch nie gehört.
Was hast du noch nie
Was? Das ist auch bei Ihnen selbst, bei den Einsatzkräften selbst, die Rolle dazu führt, die Funktion, die Sie haben, dass auch Ihre eigenen Ängste abgewehrt werden.
Na ja, sicher. Das bedeutet aber nicht, dass das jetzt in diesem Sinne schützt, dass das nicht auch nahe gehen könnte oder so. Ja, ist schon klar. Mhm. Aber das Allermeiste wird dadurch gut bewältigt, ne? Und weil man handlungsfähig bleiben kann, weil man weiß, was zu tun ist. Einsatzkräfte werden dann traumatisiert, zum Beispiel, wenn sie sich vor Ort handlungsunfähig erleben. Dann ist das eine große Gefahr. Ne? Dann geht es da wieder den Betroffenen. Ne? Der Betroffene, vielleicht durch einen Unfall schwer Verletzte oder egal, der Angehörige, wo der Sohn verstorben ist, befinden sich ja auch neben dem ganzen Schmerz und sonstigen Dingen in einer extremen Hilflosigkeit. Ne? Und was ist ein Gegenmittel zur Hilflosigkeit? Handlungsfähigkeit. Und Einsatzkräfte, die Handlungsfähigkeit draußen verlieren, dann bedeutet das überschwemmt werden von Gefühlen und von Hilflosigkeit auch.
Ne? Gehen wir nochmal zu denen, die oder zu uns, die da vorbeifahren vielleicht mitunter, da Fragmente von so einem Unglück mitbekommen. Jetzt ist es meine Beobachtung oder meine Beobachtung auch in meinem privaten Umfeld, dass solche Eindrücke unterschiedlich verarbeitet werden. Manche können das relativ gut wieder auch beiseite stellen, wollen vielleicht gar nicht so viele Informationen haben oder Details dazu. Andere wiederum, und dazu zähle ich mich, kann das sehr lange mitunter beschäftigen. Da kreisen dann immer wieder die Gedanken Richtung Unfallstelle. Man will wissen, was ist genau passiert? Hat es Verletzte oder vielleicht sogar Todesopfer gegeben? Ja, warum meinst du, ist das so unterschiedlich?
Ja, aber bei dir lindert es, wenn du Informationen kriegst, was da passiert ist und mehr weißt, dann ist das besser, oder wie?
Genau. Ich kenne aber zum Beispiel meine Schwester, die sagt, ich will das überhaupt nicht wissen. Ich will bitte ja keine Details, weil sonst entstehen Bilder in meinem Kopf oder dann stelle ich Bezug her und dann wird es für mich erst schwierig. Für mich ist es gleich problematisch.
Aber was ist sonst, wenn du die Information nicht kriegst?
Also naja, ist man so im Gedankenkarussell gefangen. Weil
hast du ein Beispiel, ein konkretes, was du erlebt hast? Ein
konkretes Beispiel war jetzt vor Weihnachten noch ein Unfall in Wien auf der Autobahn, wo ich vorbeigekommen bin und gesehen habe, da ist offensichtlich ein Todesopfer am Boden. Also es war abgedeckt und ein Polizeiwagen hat schräg davor geparkt, eben als Sichtschutz, ja, weil es waren irgendwie wenig bis gar keine anderen Einsatzkräfte da. Das war irgendwie sehr eigenartig. Und ich habe dann einfach, wie ich es immer mache, wenn mir sowas passiert, dann online nachgeschaut in den nächsten Tagen auch, was ist da passiert, welcher Unfall. Vielleicht kriegt man ein bisschen was über den Unfallhergang mit und habe bis heute dazu nichts gefunden. Und irgendwie lässt es mich nicht los. Ich denke dann immer wieder mal dran und stelle mir immer wieder Fragen, was ist da passiert.
Also längere Zeit dann auch noch.
Genau, ja. Während ich das kenne, wenn ich weiß, oder ich habe auch früher in meinen Anfängen als Redakteurin im aktuellen Dienst gearbeitet, da ist es mir ja auch, weil du das vorhin erzählt hast, so gegangen, dass ich ab und an zu Unfällen dazugekommen bin, dienstlich, also weil wir den Verkehrsunfall, meistens tödliche Unfälle gedreht haben für die Bundesland-Heute-Sendungen, dort vielleicht Interviews gemacht haben. Da kenne ich das auch, dass das irgendwie man halbwegs gut verdaut. Tragisch ist es natürlich immer, aber es geht irgendwie. Und als ich das nicht mehr gemacht habe und wenn ich dann jetzt privat bei so Verkehrsunfällen vorbeikomme, ich das, ja, mir schwerer tut, das irgendwie dann wieder loszulassen.
Was interessant ist, ne, weil bei der UF-Rolle bist du auch in dieser Rolle gewesen, ne, wie wir es vorhin bei den Einsatzkräften ausgearbeitet haben. Ne. Du warst in dieser Funktion da, Redakteurin, da stehend, berichtend, hast auch alle Informationen gehabt.
Ne. Richtig, ja, stimmt.
du warst Herr der Lage sozusagen ein bisschen, ja. Trotzdem auf deine Art, also für deine Funktion hast du Informationen gehabt und hast gewusst, was zum Tun ist und 1, 2, 3. Ne.
Ja, stimmt.
Aber wenn du da wo vorbeifährst, so wie das jetzt da in Wien als Polizeiautopark, das siehst du in dem Moment und dann siehst du das und dann geht's schon los irgendwie, oder wie? Dann,
also mich berührt das massiv. Also ja, also ich bin erschrocken und dann werde ich gleich traurig. Also in diesem Fall, obwohl ich auf dem Weg zu einer wirklich einer lustigen Geburtstagsparty von einem ganz lieben Freund war, sind mir die Tränen gekommen. Also ich habe wirklich dann auch so Zeit gebraucht, um ja mich innerlich wieder zu fokussieren auf das Hier und Jetzt, ja, weil einfach Kopfkino und mir das so leid tut.
Also Trauer kommt dann.
Ja, so Gedanken, wer war das oder wer weiß da jetzt auch noch nicht, dass vielleicht sein Lieblingsmensch nicht mehr ist und so ganz dramatische Gedanken prasseln dann auf mich ein, während mein Mann, der neben mir gesessen ist, auch betroffen ist, aber das anders irgendwie verstoffwechselt. Ja, der kann das irgendwie anders dann für sich integrieren. Das finde ich einfach sehr interessant. Mich hat auch ein Bekannter letztens, der auch eine sehr emotionale Erfahrung gemacht hat im Straßenverkehr, der ist auch dazu gekommen, wo er geholfen hat, einen jungen Autolenker aus dem Auto zu schneiden. Der konnte leider nur mehr tot geborgen werden. Und er hat auch dann zu tun gehabt damit und hat mir dann erzählt, was ihm letztlich geholfen hat, war, dass er recherchiert hat, wer das Opfer war, wie er geheißen hat und auch wo er zu Hause ist oder war. Und für ihn war dann der Gedanke, erleichternd zu wissen, so er seine Gedanken um ihn nicht stoppen kann, dann kann er zumindest eine Kerze anzünden und diese in seinen Gedanken an diesen Verunglückten, von dem er nun Name, Adresse und so hat, adressieren. Und dann war es für ihn aufgelöst irgendwie.
Ja, das ist schön, ja. Ich glaube, die Berührung, die du da erlebst, würde ich mal so deuten oder vermuten oder einordnen, ist ja in Ordnung. Also ist ja was allzu Menschliches und es ist ja auch vielleicht für andere Menschen gar nicht so leicht, in so einer Situation diesen Zugang zu dieser Trauer auch zu haben, dass das jetzt für jemanden schlimm ist, also für den, der gestorben ist und für den, die hinterbleiben. Ne? Also das ist ja sehr, würde ich sehr einen mitmenschlichen Akt verstehen, ne, wenn da jemand das so wahrnimmt. Ne? Und das, was, dass es dir leichter geht mit der Information oder auch von deinem Freund jetzt, der das da erlebt hat bei diesem Ausschneiden von diesem jungen Mann, Informationen oder ein Gesicht, ein Bild, ein Namen strukturiert das ja. Also Information reduziert auch Hilflosigkeit. Information reduziert massiv Hilflosigkeit. Wie man so schön sagt, die Geschichte kriegt ein Gesicht, das Kind hat einen Namen, wie man sagt. Ja. Also landläufig sagt man ja, die Leute müssen oder sollen oder wie auch immer, man sagt ja oft gern, das muss man verarbeiten, das musst du verarbeiten, das hat der noch nicht verarbeitet. Und verarbeiten in diesem Sinne tut man psychologisch bei solchen Ereignissen auch Einsatzkräfte durch kognitive Strukturierung, ne? Also dass man das kognitiv einordnen kann, dass man das auch erzählen kann, dass man die Abfolge erzählen kann und eben auch in dem Beispiel ganz klar, wenn da wer extern dazukommt, der nicht diesen Schutz der Institution hat, wie eine Sanitäterin, braucht dann vielleicht eben diese Informationen, ne? Wie heißt da, was ist gewesen, um das einordnen zu können, wie man so schön sagt, ne? Also um das vielleicht auch kognitiv zu strukturieren. Wie man so sagt, dass die Geschichte Gesicht kriegt. Ne? Also das würde ich da so sehen, das fällt mir als erstes ein, wenn du das erzählst. Also weil gegen deine Empfindungen spricht da nichts. und zu unserem Thema gehörend, Podcast und aus, haha, ist ja sowas ansichtig werden. Der Tod des anderen konfrontiert mich ja auch mit meinem Tod, ne? Mehr oder weniger.
Ja, absolut, gerade bei einem Verkehrsunfall.
Genau, ne? Und bei so einem Verkehrsunfall kommt noch was sehr Besonderes dazu, was uns natürlich sehr stark, sehr schnell versetzen kann in eine Abwehr dessen, die notwendig ist, so wie vielleicht bei dem Mann, der da sagt, ja, mein Gott, ist halt so, nämlich die Plötzlichkeit, die Heftigkeit, diese wirklich völlige Unverfügbarkeit, die wir im Leben haben, ne? Also die uns so nicht bewusst ist. In Wahrheit ist unser Leben nichts anderes wie Güsse oder wie irgendwelche Insekten, die immer rumfliegen und auf den Windschirm knallen. Ne? Und das soll unser Leben sein, das ist unerträglich für uns. Ne? Also das haben wir schon oft zum Thema gehabt, dass wir zwei Dinge wahrscheinlich, wir Menschen, nicht aushalten und psychologisch, kulturell, gesellschaftlich alles immer darum schon gebaut haben und bauen, die Unverfügbarkeit, also dass wir über nichts verfügen können, dass wir in Wahrheit nichts im Griff haben und die Bedeutungslosigkeit. Ja? Und das kommt also schön zum Ausdruck. Auch diese Bedeutungslosigkeit, zack, brack, bam, wurscht, egal. Der war 43 Jahre, hat noch alles mögliche vorgehabt, vielleicht noch mal heiraten, hat zwei Kinder, wollte nächstes Jahr, wurscht, bam. Ne? Und das ist schon eine massive Geschichte bei einem Unfall, weil das ist was, wo jetzt gleich, der ist vor 10 Metern noch quietschvergnügt und hat vielleicht gerade mit seiner Frau telefoniert und sagt, bumm, genau, liegt auf der Autobahn und ist tot. Ne? Mhm. Und das bringt natürlich schon gewaltig was zum Klingen, zum Thema. Ne? Und so unsere Grundthese oder meine Grundthese ist ja die, dass diese Angst vor dem Tod in uns sitzt, aber immer schon gut ummantelt ist von vielen Sicherungsmaßnahmen, dass wir es nicht spürbar haben. Mhm. Ne? Und auch manche äußere Reize können das aber zum Klingen bringen und bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Aber da ist bei alle irgendwie, ne? Also bei dem Mann vielleicht könnte man sagen, ist die Abwehr stringenter. Bam, ne? Also da, also was ist, mein Gott, das ist halt so, ne? Und so. Und, aber bei manchen Leuten halt ist man näher dabei, ne? Also du bist schneller in Kontakt vielleicht mit dem, ne? Und sonst machst du nicht mit mir den Podcast. Was denn mit dem Thema? Also, das spricht ja an, ne? Sonst, der Mann würde sagen, ja, das, was der Brenner macht, eh vielleicht interessant, aber da muss ich mir den Schatz auch nicht nachholen. Aber
enden wollend.
Ne? Enden wollend, genau. Also, ja, der Tod ist eh recht und scheinbar. Weißt du, du darfst dich auch nicht beschäftigen. Du kriegst ja einfach, du musst ja auch rein. Du musst ja.
Ganz so ist es nicht, aber.
Du musst ja auch, man lebt ja heute, ne?
Ja, nein, so ist es ja nicht ganz. Aber man braucht vielleicht schon auch, und das ist jetzt auch eine Frage an dich. Für mich kann ich es bejahen. Ein Quäntchen Masochismus, um sich schon derart diesem Thema hinzuwenden? Oder empfindest du so nicht für dich?
Da sieht es du.
Ja.
Nein, es ist wahrscheinlich, so wie alles, wahrscheinlich in unserem Leben motiviert ist, Angst in den Griff zu bekommen. Ne? Und vielleicht beschäftigt man sich damit, um zu sagen, ich beschäftige mich damit, damit ich mich beschäftige, damit es nicht so schlimm ist oder so, um es beherrschen zu können. Das ist der Grund auch, warum viele Leute in diesen Feldern arbeiten. Ne? Also wenn Einsatzkräfte, Krankenschwestern, da tue ich jetzt vielleicht Unrecht, aber das Hauptmotiv ist, das bis in die tiefste psychische Schichten hinein, ist das Hauptmotiv nicht das Helfen wollen wahrscheinlich, ne? Sondern da geht es schon auch um eigene Benefite, die man vielleicht in der Tiefe hat, die aber auch nicht bewusst sind. Ich habe mal mit einem interessanten Feld mich beschäftigt, das Unbewusste in Organisationen, also wie sozusagen dieses menschliche Unbewusste in Organisationen wirkt, also wenn du jetzt, ne, in einem Krankenhaus, in einem, egal, in jeder. Und da ist unter anderem, hat man da auch viele Bereiche untersucht, wo es halt um Krankheit und Tod eben geht. Und so tiefenpsychologisch könnte man schon die Vermutung anstellen, ne, dass auch Menschen in diesen Feldern arbeiten, um so eigene Todesthemen in den Griff zu bekommen, weil ich es außen beherrschbar mache. Ja. Das ein Versuch ist, um es in mir selbst auch in den Griff zu bekommen. Wenn man sagt, landläufig würde man sagen, ja, wenn jetzt einer Bestatter ist oder Sanitäterin oder Ärztin auf der Intensivstation oder Palliativpflegerin, da kannst du mit dem Tod kein Problem haben. Ne? Aber das Gegenteil könnte in der Tiefe der Fall sein. Nicht Problem, aber, ne? Also,
vielleicht einfach auch so, wie wir es jetzt im Kleinen unter Anführungs besprochen haben, in Bezug auf diese Unfallsituation, dass man Informationen sucht und braucht, genau, um es irgendwie einordnen zu können, ist das ja dann noch eine gesteigerte Form.
Das ist eine Denkrichtung, die man einnehmen kann. Auch, man muss immer bedenken, dass, also ich sehe das ja, ich habe ja fast ausschließlich mit Berufskräften zu tun in meinen Seminare, die permanent mit sowas konfrontiert werden. Und an so einem Tagesseminar schwingt ja was. Ja, und da, ja, da kommt es mir auch schon oft sehr nahe, dass man denkt, diese Theorie, die ich da jetzt gerade genannt habe, die könnte schon oft auch zutreffen. Ja, also sehr, oder die Bestatter und Bestatterinnen, die ich interviewt habe in meiner Dissertation damals, das sagt ja keiner, das ist eine rationale Zugänglichkeit. Es ist kein Bestatter, der dann sagt, ich habe selber Botzen Todesangst in mir und das versuche ich durch den Beruf in den Griff zu bekommen, weil ich es dann im Außen beherrsche. Ne? Aber es druckt sich mal mit, wenn lang redet oder wenn länger wahrnimmt und zum Thema mit Menschen was macht, gibt es so Hinweise, die
Wobei du ja auch mal einen sehr interessanten Unterschied nochmal zwischen diesen helfenden, lebenserhaltenden Berufsgruppen aufgezeigt hast, jetzt im Vergleich zu Bestatter, Bestatterin.
Ja, sowieso. Ja?
Also da hat man dann von außen schon auch wieder oft mit Berührungsängsten zu tun oder auch mit Unverständnis. Wie kann man sich das antun oder wow, was der alles sehen muss? Während jene, die in erster Instanz da sind, um Leben zu retten, Schmerz zu lindern, natürlich da eine andere Achtung erfahren.
Genau, das ist eine Heldengeschichte. Ne? Der Held oder die Heldin ist immer schon der Leben zurückbringt. Ne? Das hast du in jeder Geschichte. Ne? Der Räuber entführt die Prinzessin und schleppt sie in den finsteren Wald. Der Ritter reitet nach, befreit die Prinzessin, kriegt das Königreich Prinzessin auch. Das ist die Geschichte. Und das obliegt all diesen Berufsgruppen. Ne? Polizistin, Sanitäterin, Feuerwehrfrau, Pflegekraft. Beim Bestatter, bei der Bestatterin gibt es kein Leben zurückbringen mehr. Und dann kommt alles das dazu, wo wir 7 Folgen, Podcast-Folgen machen könnten, diese unter Anführungszeichen Verunreinigung mit diesem ausschließlichen Umgang mit dem Tod und toter Körper und alles, was wir da zum toten Körper in einer der ersten Folgen intensiv besprochen haben, dieses Leichentabu und diese Strahlkraft von diesem ausschließlich Todsein. Also das ist nur eine Unterscheidung innerhalb der Gruppen. Natürlich vereinen dort beide Gruppen, dass sie den Tod veranstalten sozusagen, also machen sozusagen, ja, also machen. Ja? Also das erlebe bei Einsatzkräften sehr interessant. Ich habe jetzt gerade vor ein paar Tagen mit 30 Sanitäterinnen wieder ein Tagesseminar gehabt. Und die größte Herausforderung für Einsatzkräfte ist oft dann der Umgang mit den akut Trauernden, die vielleicht schon vor Ort zugegen sind. Es kann oft sein, dass die jemanden daheim wiederbeleben und der stirbt und die Angehörigen stehen da. Und jetzt obliegt es ja Einsatzkräften natürlich, Gott sei Dank, Dinge machen zu können. Ne? Machen, machen, 1, 2, 3, drittens, viertens, fünftens, Checklisten, Medikamentenliste, Guidelines, bam, 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 logisch. Und dann ist der Tod eingetreten und dann stehen da die Angehörigen in dem jeweiligen Ausnahmezustand und jetzt hätten die Berufskräfte halt auch hierfür im Umgang mit den akut Betroffenen auch diese Guidelines und Checklisten und 1, 2, 3 Geschichte. Und ich versuche ihnen halt da diese Haltung zu vermitteln oder das spürbar zu machen, dass das da nicht gibt, nicht geht und auch gar nicht braucht und auch nicht funktionieren würde. Und das bedeutet für die Leute natürlich emotionale Schubumkehr. Zuerst im Bum, 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 machen, machen, machen und dann Schubumkehr. Jetzt gilt es den Betroffenen wahrnehmen, das mit ausholen, wissen, ich kann keinen Gramm Schmerz wegnehmen, ich kann nichts leichter machen und dieser Zugang. Ne? Das ist vor allem eine ganz andere Seite. Und das fällt den Einsatzkräften manchmal natürlich ein bisschen schwerer, weil es ja, ne, weil es ja auch was
sehr Persönliches ist.
Was?
Weil man dann auf sich selbst zurückgeworfen ist und man muss dieses Geschehen dann wahrscheinlich auch emotional an sich ranlassen, um diese Haltung anders, entwickeln zu können.
Es ist anders. Man muss sich sozusagen ein bisschen einlassen, vielleicht auf was, auf Emotionalität, die man nicht handeln kann, jetzt im Außen. Ne? Die Menschen hätten gern von mir vielleicht durchaus manchmal sowas wie, sagt man 5 Sätze, die dann Angehörige sagen kann. Ne? Oder 3 Sätze. Oder was tut man denn da? Was tut man denn da? Was macht man denn da? Was sage ich denn wann? Was sage ich denn wann? Ne? Das ist absolut verständlich, weil die grundsätzliche Rolle ist die des Machens, Tuns, 1, 2, 3 Checklisten. Das hält da viel Angst auf Distanz. Ne? Alles, was wir erst gesagt haben, auch die eigene Hilflosigkeit auf Distanz und macht es beherrschbarer. Aber wenn dann der Tod tatsächlich eingetreten ist, dann stehen wir davor, dass nichts mehr beherrschbar ist, so recht. Ne? Also, dass man eben diesem Nicht-Machen-Können da jetzt ausgeliefert sind momentan. Das heißt nicht, dass man nicht auf der Handlungsebene für Leute hilfreich sein kann und so weiter und ist und dass man Dinge tut. Aber der Grundzugang zum Betroffenen, ja, der Grundzugang zum Schwerverletzten oder zum nicht mehr Atmenden oder mit dem Herzstillstand Daliegenden ist ein ganz anderer für die Sanitäterin. Da heißt es machen, machen, 1, 2, 3 funktionieren. In ihr selber fährt das vegetativ hoch, das limbische System fährt ein bisschen auf Hochalarm. Es braucht eben auch diese Handlungsfähigkeit ganz stark. Und dann, bumm, stirbt der Switch und da stehen Angehörige und dieser Zugang ist da nicht mehr funktional im Umgang mit der Betroffenen. Da braucht es neu zu diesem gegenteiligen Zugang. Also die Einsatzkräfte müssen oder müssten, wenn sie das gut machen, wenn es gute Sanitäterinnen sind, wo super eine Arbeit machen und auch super Leute sind, wo es mit Angehörigen gut umgehen können im ersten Moment, gewaltiges Aufstehen, ne? Nämlich einen riesigen Spagat. Also so, oder sich dessen bewusst sein, was ich da für einen Spagat auch machen muss oder so. Was ich da selber auch brauche, wie wichtig ist für mich die Rolle Sprache, Kleidung. Wie reden wir eigentlich über unsere Patientinnen und Patienten? Warum reden wir wie drüber? Ne? Also wie reden wir hinten noch über das alles? Wie und warum? Wenn man da reflektiert, merkt man eh, dass man sich da in einer wichtigen Rolle befindet. Und es ist immer gut, wenn man sich nicht zu sehr mit einer Rolle identifiziert. Ne? Dass man da auch einen Abstand hat, dass ich dann auch sagen kann, naja, okay, einmal, da bin ich jetzt die Sanitäterin, da muss ich funktionieren, da ist es auch vielleicht wurscht, wenn der Schmerzen hat, das muss man sein, weil sonst kann ich das gar nicht machen. Ja? Das braucht es in dieser Rolle und das kann ich auch. Aber nachher stehe ich jetzt dann da vor der Angehörigen und die braucht einen Menschen, der sie aushält, so wie sie geht, der nicht mit Tröstsätze kommt, der versucht, sie wahrzunehmen, wie sie geht, der weiß, ich kann da nichts leichter machen, nichts wegnehmen, aber ich bin da, ich gehe da nicht weg. Ne? Das ist eine Schubumkehr.
Und diese Hilflosigkeit, die man da in sich selbst spürt, so gehe ich davon aus, braucht zuerst das Aushalten von mir. Also zuerst muss wahrscheinlich ich mich selbst aushalten.
Genau.
Damit ich dann mein trauerndes Gegenüber aushalten kann.
Es braucht eine Bewusstheit. Ne? Darum wären Supervisionen wichtig für so Einsatzkräfte. Nicht, weil es einer sonst schlecht geht, wenn sie keine Supervision machen, aber um zu üben oder auch um zu lernen, überhaupt sich zu reflektieren. Ne? Also wenn ich mir bewusst bin, ich bin jetzt in einer Rolle und ich beobachte mich dabei, wenn ich in der Rolle bin, ist das ja schon mal super, weil ich mich dann nicht so stark an der Rolle anhafte. Wenn die Rolle ausschließlich dazu dient, um meine Ängste zu bändigen und das nicht reflektieren kann und nicht bewusst habe, ne, sondern wenn das unbewusst abläuft und ich brauche diese Rolle, ich muss diese Rolle sein, weil sonst kann ich das sowieso nicht machen, dann wird es eher schwer tun im Umgang mit Angehörigen. Ne? Dann wird er das nicht zufriedenstellend machen können, weil er auch da in der Rolle erst recht bleiben muss, weil das ja nur mehr Angst macht. Und dann sagt vielleicht irgendeine Sanitäterin oder Notärztin zur trauernden Witwe, wo gerade der Mann gestorben ist, wird schon wieder. Oder das Leben geht weiter. Oder sie sind eh noch so jung. Können sie wieder einen Mann kriegen. Ne? Oder wie ein Oberarzt einmal gesagt hat zu Eltern, wo das Kind gestorben ist, 10-jährige Tochter, die eine Zwillingsschwester gehabt hat, sie haben eh nur ein zweites. Ne? Also das kann dann dabei rauskommen. Ne?
Und ja, Hilflosigkeit ist, glaube ich, das Allerschwierigste auszuhalten und mit dem auch umzugehen. Wie sagst du immer, da reißt uns oft dann irgendwelche unpassenden Sätze schnell raus.
Hilflosigkeit ist das überhaupt das pathogenste, das krankmachendste Gefühl. Hinter jedem schweren Psychotrauma, hinter jedem echten Trauma, hinter einer posttraumatischen Belastungsstörung, also hinter jedem echten Trauma, steckt das vorherige Erleben einer existenziellen Hilflosigkeit. Sei es jetzt in Niederösterreich, wie es da ist, war im Herbst, der schwarz das Haus weg, oder der Sohn ist tot und die Polizei bringt dir die Nachricht, oder ich bin im Auto hingeklemmt, krieg keine Luft mehr, weiß ich stirb, oder es hält mir wer eine Waffe an den Kopf, egal. Ja? Es ist ein Erleben von einer existenziellen Hilflosigkeit. Und das hat es Zeug für ein Trauma, weil das überflutet dann so stark im Gehirn. Ich kann mich selber nicht dazu verhalten, ich bin nicht mehr handlungsfähig. Dann geht das Gehirn, geht die Zange zu, das Gehirn muss besonders stark dissoziieren dadurch und so weiter. Und das bedingt dann, dass dann langfristig vielleicht zu sowas kommen konnte wie einem echten Trauma. Die Krisenintervention oder auch die Sanitäterin, die nur da bleibt, wo man gerade den Mann reanimiert hat, ja, wiederbelebt hat. Die braucht nicht nur diese Haltung, von der wir jetzt gerade geredet haben, im Sinn von dann diese Schubumkehr leisten, das jetzt da wissen, ich kann jetzt da keinen Schmerz wegnehmen und jetzt geht es nicht um 1, 2, 3 Checkliste. Sondern sie ist durch ihre bloße körperliche Anwesenheit bereits für die Betroffene Hilflosigkeit reduzierend. Und wenn dann die Betroffene vielleicht so reagiert, hektisch und was da man denn, dann kann sie unterstützen in vielen Dingen oder Informationen geben. Schauen Sie, Sie müssen jetzt das tun. Sie sind alleine daheim. Soll ich meinen Sohn anrufen? Brauchen wir das? Das sind alles Dinge, die extrem Hilflosigkeit reduzieren. Das ist wie jedes Ritual. Ne, wenn der Mann dann gestorben ist und das ganze Begräbnis und alles das, diese ganzen Rituale, die wir da haben, in den verschiedenen Formen, dienen auch dazu, Hilflosigkeit zu reduzieren, Komplexität reduzieren, das in einen größeren Sinnzusammenhang einzuordnen und so weiter. Und in ganz kleiner. Und wenn die nur da sitzen bleibt, macht das schon was. Ne, wenn die Betroffene vielleicht da sitzt und starrt starr im Boden rein oder liegt da und weint, und die Sanitäterin bleibt bei ihr sitzen, bis ihre Schwester kommt. Ist das extrem Hilflosigkeit reduzierend. Ich sitze nicht alleine da. Ne?
Also das zu wissen ist ja schon einmal bahnbrechend, möchte ich fast sagen. Das zu wissen, dann vielleicht ja ein Glas Wasser anzubieten oder einfach nur da zu sein, wenn genau. Ich das weiß, kann das schon viel helfen. Das ist jetzt Hilflosigkeit aushalten mit einer anderen Person. Spannend wird es ja, die Hilflosigkeit in mir festzustellen und mit mir allein zu sein, wie man der dann begegnen kann. Vielleicht ist das ja dann die ähnliche Achtsamkeit, die es braucht, einfach da zu sein für sich selbst.
Wenn du auch was überrollt wirst, schaffst du das nicht. Ne? Also wenn jetzt, wenn du jetzt in die Situation kommst, dass mir wer Waffe an den Kopf hält oder das hat, das ist ja eine biologische Angelegenheit.
Genau.
Das Vegetativum schießt hoch, das limbische System, Amygdala schießt hoch. Das ist eine basale biologische Reaktion, wenn man halt das Säugetiere angegriffen werden oder so. Ne? Ähnlich ist es, wenn die Polizei die Todesnachricht überbringt und zur Frau sagt, wir müssen eine traurige Mitteilung machen, ihr Sohn ist bei einem Unfall in München gestorben. Bam! Das ist genau die Geschichte. Ne? Und das ist einmal ein biologischer Vorgang wahrscheinlich, wo du dich auch nicht hineinüben kannst. Und wir sind ja nicht umsonst soziale Wesen. Ne? Da braucht es dann vielleicht den einen oder anderen Mitmenschen. Ne? Also das Problem bei dem ist, dass du emotional so überwältigt wirst und du kannst das momentan selber nicht auf Distanz halten. Und ich kann mich selber nicht dazu verhalten. Und da brauchst du momentan wen oder was.
Ja, das ist
klar. Wenn es dich so extrem erwischt. Ne? Also,
Ich habe jetzt eher so an kleine Hilflosigkeiten unter Anführungszeichen gedacht, die sich oft in einem Leben oder an einem Tag durchaus auch summieren können.
Zum Beispiel, wenn du zum Billa gehst und es ist kein Prosecco mehr da oder so.
Dann ist es ein großes Hilflosigkeit. Und dann erreiche ich dich nicht, meinen Haus- und Hofpsychologen, wieder hilflos. Ja?
Das ist also, jetzt da ohne Prosecco die Nacht.
Völlig lebensunfähig. Ja. Und dann summieren sich die. Und diese Geschichte wäre ja auch interessant. Wie gehe ich dann mit diesen, ich nenne es jetzt nicht die große Hilflosigkeit, aber diesen Hilflosigkeitsimpulsen um? Vielleicht kann man das ja auch ein Stück weit üben, da mit sich selbst auch so ein bisschen netter umzugehen.
Die Leute sagen ja oft und würden auch sagen, wenn sie meine Arbeit hören oder unseren Podcast, na super und so weiter, dass das gibt, weil man soll sich eh viel mehr mit dem Tod beschäftigen und die Leute beschäftigen sich nicht mit dem Tod und so weiter und so weiter und das und das. Und wenn dann Menschen das sagen, dann sind das ja meistens Menschen, die von sich glauben oder davon ausgehen, sie beschäftigen sich eh mit dem Tod und sind mit dem Tod im Reinen sozusagen oder nehmen den Tod an. Aber den Tod annehmen würde bedeuten, jeden Tag im Leben Dinge anzunehmen, die ich nicht ändern kann quasi. Ne? Also wenn ich sage, Hilflosigkeit, Ohnmacht, Schmerz, Angst, Freude, Liebe, Glück kommt und geht und kommt und geht. Ne? Wenn ich mit Verlust, mit Dingen nicht machen können, mit jetzt im Stau stehen, obwohl ich es so traurig habe, wenn ich mich da nicht hineinentspannen kann und nicht einverstanden bin damit, dass das jetzt so ist, im Sinn von was ist, darf sein, bin ich mit dem Tod auf Kriegsfuß. Ne? Die größte Konsequenz von dem, was wir in den letzten 25 Folgen vielleicht da geredet haben oder was ich vielleicht auch nie so richtig vermitteln habe können, gut, bin ich mir nicht sicher, ist, beschäftige dich mit dem Tod und schau dir diese Angst an, dass du die Angst kennst und so weiter und so weiter, sondern dieses Nicht-Verfügen-Können, dieses Nicht-Machen-Können anzunehmen, drückt sich in jeder Kleinigkeit im Leben aus, mit dem ich nicht einverstanden bin. Also, ne, die Buddhisten würden sagen, das Ego, der Buddha hat definiert das Ego, weil im Buddhismus geht es um die Ego-Auflösung. Das Ego ist das, was nicht einverstanden ist mit dem, was ist. Die Buddhisten würden sagen, alles, was auftaucht, taucht auf und zerfällt wieder. Kommt und geht. Angst, Schmerz, Freude, Liebe, Einsamkeit, Hilflosigkeit, wurscht was. Ne? Und wenn es nur so kleine Sachen sind im Leben, an so kleine Sachen kann man es üben. Ne? Du musst bei der Kasse stehen, also ein Mordschlang und du hast voll den Stress und die gängen dir alle im Arsch. Das erleben wir in so vielen Kleinigkeiten. Ne? Aber wir werden aggressiv und dann stressen und Ding und dann scheißen dann im Geiste, wenn sagen wir, die von uns nicht scheißen, nicht weiter davor bei der Kasse. Aber die Einladung wäre, das ganz genau wahrzunehmen, was dir dann vorgeht, ganz genau wahrnehmen, probieren, es sogar nur mehr kommen lassen und es einfach nur anschauen. Das ist sie mit dem Top beschäftigen. Nicht schau dir das an, nicht atme 7-mal tief, dass du nicht mehr aggressiv bist oder wütend bist. Und das geht's nicht. Die meisten Dinge können wir nicht lösen oder ändern. Ne? Oder überführen in jetzt dieselbe der Liebe, Friede. Ne? Sondern das ist, was man eigentlich mit dem Wort annehmen meint. Ne? Was ist, darf sein. Frei ist man nur, wenn sein darf, was ist. Hat einmal einer gesagt. Ne? Und das heißt nicht, ich bin jetzt einverstanden mit Ungerechtigkeit, mit Dingen. Natürlich nicht. Ne? Das bedeutet das nicht. Das bedeutet, man ist dann trotzdem engagiert, empathisch und macht. Ja? Aber immer mit dem Wissen, die wesentlichen Dinge können wir nicht machen. Und da hat einmal, ich glaube, es war eine Buddhistin gesagt, tu alles so mach alles in dem Leben so und jede Kleinigkeit so, als wärst du das Bedeutungsvollste auf der Welt. Und weiß aber zugleich, dass es vollkommen gleichgültig ist.
Da sind wir wieder beim Spagat.
Genau, und das sind diese Kleinigkeiten. Ne? Und wenn du Hilflosigkeit wahrnimmst in kleine Sachen, wenn dein Prosecco gar ist beim Billa, dann würde mit dem Tod beschäftigen bedeuten, dass diese Hilflosigkeit wahrnimmst in dir und dich spürst damit. Ne? Dass du
und
schaust, was du tust.
So.
Genau, und was tatst du eigentlich gern? Und du tust das aber nicht. Du flucherst gern jetzt, ne? Du wirst bemerken dann irgendwann, dass du jetzt eigentlich normalerweise, wenn du unbewusst blieben warst, dich an diese Hilflosigkeit und die Gedanken dazu einfach anhaftest. Mhm. Und dann die alte Oma, die da oben rumschaselt mit ihren Geldtaschen da vorne innerlich schon umbringst, ne, geh am Friedhof, Probeling oder so, ja.
No, no.
Und, ne, das, oder? So tust du da nämlich, weiß ich. Nein. Und so kannst du wahrnehmen, ne, was fühle ich gerade und was steigt in mir auf. Und ich nehme es genau wahr. Und schon wird das nicht so auftauchen. Schon wird sich das transformieren. Schon wirst du nicht im Geiste die Oma da am Zentralfriedhof wünschen.
Okay. Ja.
Und so entsteht nämlich dann Empathie mit sich.
Das klingt doch schön.
Und nicht verurteilen, weil ich das jetzt gedacht habe, ne, und weil ich das jetzt hochfahre in mir, sondern es wahrzunehmen, ne, und als Teil von dir hereinzulassen. Ne. Aber du bist der Teil, der es wahrnimmt. Ne. Und das ist sie mit dem Top beschäftigen. Und nicht anhaften und nicht du nimmst das Wort, damit es nicht so ist und dass das wegkommen willst. Du musst jetzt 7 Atemmeditationen machen, dass du völlig gleichmütig bei der Kasse stehst. Und das geht überhaupt nicht.
Mhm.
Es geht darum, dass Dinge, die aufsteigen, in dir aufsteigen dürfen und dass du das wahrnimmst und dass sie wieder weggängen. Ne?
Sehr, sehr spannend. Da hast du mir jetzt viel zum Nachdenken mitgegeben, so dass ich gar nicht mehr zu unserer Rubrik zugeschickt kommen möchte heute.
Passt.
Sondern mit diesen Worten und diesen Gedanken, ja, jetzt mich ins Auto setze und zum Billa fahre.
Ja, schon zum Spaß, weil beim Billa ist ja gar, ne?
Ja, genau. Na, irgendwo hinfahre, wo ich das Gefühl vielleicht üben kann.
Da brauchst du nur Auto fahren. Was regen wir uns beim Autofahren
auf? Ja, spüren, aber das, ne, ist ja auch interessant. Ich reg mich da nicht so auf. Du bist derjenige, der beim Autofahren
Wucht
und viele Gräber ausbuddelt in Gedanken.
Sehr klar. Aha, Huppe, wie er will.
Wirklich, du bist es. Ja, da bin ich sehr, genau. Da bin ich buddhistisch entspannt.
Ah, ja, da bist du buddhistisch. Ja,
außer ich komme beim Unfall vorbei, dann ist es wieder aus.
Genau.
Dann schließt sich der Kreis. Und aus @gmx.net. Unter dieser Mailadresse sind wir erreichbar oder eben ja über unsere privaten Facebook-Seiten. Und wir freuen uns über Fragen, Anregungen, Wünsche. Martins Homepage lege ich euch auch nochmal ans Herz, www.martinprein.at. Danke fürs Zuhören. Danke dir, Martin, für das Gespräch heute. Und wir dürfen uns verabschieden.
Danke auch. Ja, alles Gute und
aus.